DW Menschen und Märkte.
Unruhen im Iran, wie der Ölpreis reagiert. Und Cannabis legal in Kalifornien, wie Händler und Kunden sich freuen. Das und mehr jetzt. Im Studio begrüßt Sie Klaus Ulrich. Der Iran ist eines der Schlüsselländer im Nahen Osten, politisch und wirtschaftlich. Und das nicht nur für die Region, denn der Iran ist zum Beispiel eines der größten Förderländer im Ölkartell OPEC. Wie könnten sich die Proteste im Iran auf den Ölpreis auswirken, aktuell und auf Dauer gesehen? Viktor Goitka.
Man könnte sagen, dass ausgerechnet Eier aktuell den Ölpreis bestimmen. Was Eier mit Öl zu tun haben, diesem Schmierstoff der Wirtschaft, aktuell ziemlich viel. Denn dass die Eierpreise im Iran zuletzt stark gestiegen sind, war der Anstoß für die aktuellen Proteste, die die Massen auf die Straße bringen. Wo diese Proteste enden werden, weiß aktuell niemand. Doch es könnte natürlich passieren, dass Iran durch die Unruhen weniger Öl liefern kann, sagt Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst der Commerzbank.
Wenn jetzt für mehrere Tage oder mehrere Wochen wegen der Proteste Ausschreitungen, eine Beschädigung der Infrastruktur kommen, wird natürlich sofort einen Einfluss auf die Ölpreise geben.
Sie würden steigen. Die Unruhen im Iran haben die Ölhändler heute kalt erwischt. Viele sind gerade erst aus dem Urlaub gekommen. Und so ist der Ölpreis heute erst gestiegen, dann gefallen, gestiegen und wieder gefallen. Hin und her. Das zeigt, eine einhellige Meinung zu den Protesten haben die Händler noch nicht. Eines ist allerdings allen klar, die Proteste bergen zumindest das Potenzial, deutlich auf den Ölpreis durchzuschlagen, sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING DiBa.
Wir sehen, dass es ein Land ist mit einem enormen Potenzial, was auch im demokratischen Umbruch ist. Was heißt das für andere Länder im Mittleren Osten? Können wir also noch mehrere Umbrüche sehen im Mittleren Osten, wenn also Iran nicht isoliert von den Marktteilnehmern betrachtet wird, sondern wirklich als Anfang von mehreren Konflikten im gesamten Mittleren Osten, dann sollten wir auch einen steigenden Ölpreis bekommen.
Einen, der stark steigt. Es könnte allerdings auch das genaue Gegenteil passieren, sagt Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Dann nämlich, wenn sich das Regime durch die Proteste nach Westen öffnen würde.
Weil man ja dadurch mehr Investitionen ins Land holen würde, weil dadurch natürlich auch die Ölproduktion, die Öleinrichtungen modernisiert werden und die Ölproduktion auch relativ zeitnah gesteigert werden kann.
Doch der Ölpreis hängt nicht nur von Iran ab. Die brummende Weltwirtschaft sorgt für viel Nachfrage, was die Preise eigentlich steigen lässt. Doch das macht Schieferölproduzenten in den USA hellhörig. Sie könnten ihre Produktion ausweiten. Und dann würde der Preis wieder sinken. Wer wissen will, wie sich der Ölpreis 2018 entwickeln wird, muss diese Effekte abwiegen, wie Carsten Bjeski von der ING DiBa.
Wir sind mittlerweile mit der Weltwirtschaft auch so weit, dass die Industrieprozesse viel weniger abhängig sind vom Öl. Stichwort elektrische Mobilität zum Beispiel. Sodass für uns es im Augenblick so aussieht, als ob dieser Schieferölfaktor eine größere Rolle spielt als die gut laufende Weltwirtschaft und halt die Schieferölindustrie in den USA deutlich die Produktion wieder anziehen wird.
Auch wenn das Öl heute im Zeichen des Irans ins neue Jahr gestartet ist, mittelfristig dürften andere Spieler den Ton angeben.
So viel von Viktor Goitka aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Bulgarien hat am 1. Januar von Estland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das Balkanland ist seit 2007 EU-Mitglied, gehört aber noch nicht zur Eurozone und auch nicht zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Sofia ist nun bemüht, den EU-Ratsvorsitz makellos zu organisieren und damit für den Schengen-Beitritt Bulgariens zu werben. Ralf Siener.
Mit gerade einmal 7.600 Euro Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Jahr ist es das ärmste Land der Europäischen Union. Und das korrupteste EU-Land ist es auch. Rund 15% des Bruttosozialproduktes Bulgariens verschwinden jährlich in dunklen Kanälen, weshalb das Land unter Sonderbeobachtung der EU steht. Um deren Institutionen noch genauer kennenzulernen und sich ganz persönlich auf die EU-Präsidentschaft vorzubereiten, reiste Ministerpräsident Borissow mit seinem Kabinett Anfang November nach Brüssel. Alle EU-Kommissare hätten sich viel Zeit für sein Team genommen, lobte Borissow in Brüssel die Gesprächsbereitschaft des Juncker-Teams. Besonders viel Zeit für Bulgariens Ministerpräsidenten nahm sich Junckers Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier. Mithilfe einer Kommissionsgrafik unter der Überschrift »Zukünftige Beziehungen« erläuterte der Brexit-Chefstratege der EU-Kommission, dass es für die zukünftige Handelsbeziehung der EU zu Großbritannien aus Brüsseler Sicht nur eine denkbare Blaupause gibt, nämlich den CETA-Freihandelsvertrag der EU mit Kanada.
United we stand strong.
Einigkeit macht stark. Ob dieses Motto der sechsmonatigen bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft mehr ist als nur ein Slogan, das wird sich unter anderem bei der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen in den nächsten Wochen zeigen. Vor allem mit Blick auf Polen, das einen scharfen Anti-EU-Kurs fährt und für die zukünftigen Brexit-Verhandlungen bereits eine besondere Offenheit angekündigt hat gegenüber den britischen Wünschen. Impulse erwartet die EU-Kommission von Bulgarien auch in Sachen Flüchtlingspolitik, denn im Gegensatz zu Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei unterstützt die Regierung in Sofia den EU-Beschluss zur Flüchtlingsumverteilung. Vielleicht kann Sofia bei den Regierungen in Warschau, Budapest und Prag für eine etwas größere Akzeptanz der EU-Flüchtlingspolitik sorgen. Das jedenfalls ist die Hoffnung des Juncker-Teams. Der EU-Kommissionspräsident sieht Bulgarien ebenso wie Rumänien im Schengen-Raum.
Müssen wir Rumänien und Bulgarien unverzüglich den Schengen-Raum öffnen?
Betonte Jean-Claude Juncker in seiner State of the Union-Rede 2017. Das heißt im Klartext, Bulgaren sollen ohne Kontrollen die innereuropäischen Grenzen passieren dürfen. Wenn es nach Juncker und seinem mächtigen Kabinettschef Selmayr geht, dann soll Bulgarien nicht nur möglichst bald ein Mitglied des Schengen-Raumes werden, sondern auch des Euro-Raums. Zur Verärgerung des ehemaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble, der Bulgarien noch lange nicht im Euro sieht. Neue Akzente erhofft sich die EU-Kommission von Sofia vor allem auf dem Westbalkan. Auf einer Balkankonferenz im Mai soll es um eine mögliche Zollunion gehen, der EU mit Montenegro, Serbien, Mazedonien und dem Kosovo.
Ralf Sena war das über die EU-Ratspräsidentschaft von Bulgarien. 12% der rund 40 Millionen Kalifornier haben schon einmal einen Joint geraucht, sagen offizielle Statistiken. Jetzt macht sich eine regional ausgerichtete Industrie daran, die Produkte der Hanfpflanze noch populärer zu machen. Denn seit dem 01.01. ist der Besitz und Konsum in dem US-Bundesstaat nun komplett legalisiert und der legale Handelsstart verläuft vielversprechend aus Sicht der Kunden und der Verkäufer.
What can I get for you today?
Ich suche nach etwas, das mir beim Einschlafen hilft.
Something to help me sleep.
Something to help you sleep. All right.
Okay, einschlafen. Dann empfehle ich Ihnen ein Indica. Ich würde den Girl Scout Cookie Blue Cut empfehlen.
Granddaddy Purple.
Ja, super. Matty ist 60. Er kommt ursprünglich aus dem Iran, lebt aber schon viele Jahre im Silicon Valley. Dort betreibt er ein Einzelhandelsgeschäft. Ich rauche es seit den 80er Jahren und bin immer nur über andere Wege an Cannabis gekommen. Ich finde es gut, dass man es jetzt legal kaufen kann.
It's nice to see that you can purchase that legally.
Wir sind bei Airfields, einem Cannabis-Shop direkt neben dem Flughafen von San Jose. Die Kommune ist so etwas wie die Hauptstadt des Silicon Valley. Hier haben gestern gleich 16 Geschäfte eine Lizenz zum Verkauf der Hanfpflanze erhalten. So viele wie in keiner anderen kalifornischen Stadt. Städte wie Los Angeles oder San Francisco wollen erst in den nächsten Tagen oder Wochen Lizenzen erteilen. Die Studentin Priscilla hat sich bislang Marihuana immer nur illegal besorgt. Die 23-Jährige ist das erste Mal in einer Dispensary, einer staatlich lizenzierten Verkaufsstelle.
Oh, I'm gonna buy probably like a tincture and some edibles maybe and you know just some old fashioned.
Ich werde mir vermutlich eine Tinktur kaufen und etwas Essbares und dann natürlich ganz klassisch Gras. Ich bin zwar von hier, war aber in Pennsylvania auf dem College und es ist jetzt echt cool, dass man es legal kaufen kann.
Have weed, so it's kind of cool to be able to like buy it legally.
Mark Matulich hat Airfields vor 7 Jahren gegründet. Schon am frühen Morgen hat sich vor seinem Laden eine lange Schlange gebildet, erzählt der 35-Jährige. Es war ein guter Morgen. 100 Leute haben draußen gewartet. Am meisten haben sich die Blüten der Hanfpflanze bislang verkauft, erzählt Mark. Diese werden geraucht. Neukunden würden sich vor allem für essbares Cannabis wie Kekse oder Schokoplätzchen interessieren.
Mostly the flower, so traditional flower sales.
Außergewöhnlich großes Interesse hat essbares Cannabis hervorgerufen. Das liegt vermutlich daran, dass man es auf dem schwarzen Markt nicht bekommt. San Jose ist eine Ausnahme in Kalifornien. Städte wie Los Angeles und San Francisco haben die Öffnung von Cannabis-Geschäften für die Allgemeinheit erst im Laufe der nächsten Wochen vorgesehen. Sean Kelly Ray ist stolz, dass das Silicon Valley eine Vorreiterrolle einnimmt. Er berät Händler im Silicon Valley. Er sagt, jetzt, wo die Droge vollständig legalisiert sei, würden sich auch viele Leute aus gehobenen Schichten in die Geschäfte trauen.
All those people in those professions that may have quietly been purchasing from the black market or having
viele haben sich Cannabis vom Schwarzmarkt besorgt oder über Freunde, die kommen jetzt in die Läden. Man wird mehr Leute in Anzug und Krawatte sehen, die vorher nie hierher gekommen wären. Es ist ein vollkommen neuer Markt.
Walk in that normally wouldn't have before and so it's a whole different market.
Viele Städte und Kommunen in Kalifornien sind bei der Lizenzvergabe zögerlich. Sie wollen erst abwarten, welche Erfahrungen Städte wie San Jose machen. Kalifornien ist der 10. Bundesstaat der USA, der die Droge vollkommen legalisiert. Er ist aufgrund seiner Einwohnerzahl, 40 Millionen Menschen leben hier, auch der größte. Gut 1 Milliarde zusätzlicher Steuereinnahmen erwartet der Bundesstaat in diesem Jahr aus dem Verkauf der Droge. Quasi über Nacht ist hier der größte Cannabismarkt der Welt entstanden.
Markus Schuler über den legalisierten Handel mit Cannabisprodukten in Kalifornien. Das Bundeskartellamt gibt es seit genau 60 Jahren. Ursprünglich gegründet, um die alten Kartelle aus der NS-Zeit zu zerschlagen, sind die Aufgaben des Bundeskartellamtes heute weitaus vielfältiger. Ob Fusionspläne oder der Verbraucherschutz, die Bonner Behörde kümmert sich um viele Bereiche des Alltags.
Was fällt Ihnen zum Bundeskartellamt ein?
Ich gehe davon aus, dass es darum geht, dass sich keine Monopole bilden.
Bundeskartellamt? Ich habe gar keine Ahnung.
Eine wichtige Institution.
Das sehen auch die Alliierten so. Sie wollen die alten NS-Zwangskartelle bei Stahl, Zement und Papier auflösen. Unter dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard entsteht deshalb Anfang Januar 1958 das Bundeskartellamt. Es ist die Wirtschaftswunderzeit, Aufbruchsstimmung. Andreas Mund ist heute Präsident der Behörde.
Marktwirtschaft braucht Spielregeln und braucht einen Schiedsrichter, braucht jemanden, der die Spielregeln durchsetzt. Und so kam es zur Gründung des Amtes.
Mehr als 40 Jahre hat die Behörde ihren Sitz in Berlin. Ende 1999 folgt der Umzug nach Bonn ins ehemalige Bundespräsidialamt. Grundlage dafür ist das Berlin-Bonn-Gesetz, das den Umzug von Ministerien und Ämtern regelt. Lange Zeit sind Kartell- und Fusionsrecht die Kernkompetenzen der Wettbewerbsbehörde. Andreas Mund erinnert sich an die spektakulärsten Fälle.
Wenn Sie an Edeka und Kaisers Tengelmann zurückdenken, das war sicherlich fusionskontrollrechtlich in letzter Zeit ein spektakulärer Fall, auch weil er dann mit einer Ministererlaubnis gelöst wurde. Denken Sie an die zahlreichen Kartellfälle, die wir gerade in den letzten Jahren aufgegriffen haben. Kartelle bei Bier, bei Zucker, bei Wurst, wo hohe dreistellige Millionenbußgelder gegen die Unternehmen verhängt worden sind.
Meist wegen illegaler Preisabsprachen. Alles, was den freien Wettbewerb behindert, ist verboten. Allein 2014 verhängt das Bundeskartellamt Strafen von mehr als 1,4 Milliarden Euro. Ein Rekord. Doch nicht nur die Unternehmen haften, auch die verantwortlichen Manager. 2014 sind es 81 Privatpersonen.
Eins der niedrigsten Bußgelder, das wir in dem Bereich verhängt haben, betrug 500 Euro. Eins der höchsten betrug 800.000 Euro.
Seit 2000 haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre illegalen Absprachen selbst beim Bundeskartellamt anzuzeigen. Wer das als erstes tut, kommt straffrei davon, die sogenannte Kronzeugenregelung. 2014 etwa entscheidet sich der Bierproduzent Becks dafür.
Das dürfte eigentlich nicht sein, weil sie haben ja letztendlich trotzdem eine Straftat begangen.
Da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten und das möchte ich auch nicht entscheiden müssen.
Es gehe darum, die Kartelle instabil zu machen, Unsicherheit zu schüren, sagt Präsident Mund.
Man kann ja viel über Kronzeugenregelungen debattieren. Aber ich sage immer, Kartelle finden nun mal im Verborgenen statt. Sie sind ihrer Natur nach geheim. Und so etwas aufzuspüren, da brauchen Sie schon Ermittlungsbefugnisse, die vielleicht auch mal ein bisschen außergewöhnlich sind.
Doch Mundt betont, dass man nicht nur Bußgelder verhänge, sondern auch den Unternehmen beratend zur Seite stehe. Heute kümmern sich mehr als 300 Mitarbeiter der Bonner Behörde aber längst nicht mehr nur um die Themen Kartell- und Fusionsrecht. Als Wirtschaftsbehörde muss man sehen, dass man mit der Wirtschaft Schritt hält. Die Digitalisierung und das Internet sind immer wichtigere Bereiche.
Das Neue ist hier sicherlich, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit sind eigentlich Daten die neue Währung? Wir gucken uns Facebook gerade daraufhin an, ob es marktbeherrschend ist und ob die Daten, die von den Nutzern erhoben werden, ob diese Erhebung vielleicht missbräuchlich ist.
Seit dem Sommer hat das Bundeskartellamt mehr Befugnisse im Bereich Verbraucherschutz. Ob Facebook, Amazon, Apple oder ganz aktuell die Hersteller von Smart-TVs. Ihre Geschäftspraktiken nimmt die Bonner Behörde gerade genauer unter die Lupe. 60 Jahre Bundeskartellamt, von der Rente noch weit entfernt.
Christian Avital war das aus Bonn. Von dort bedanke ich mich auch im Namen des ganzen Teams für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss, machen Sie's gut und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.